Heute hören wir einen Vortrag von Volker Diels Grabsch, kurz Fock. Du warst schon einmal hier im Datengarten und hattest schon mal einen Talk gehalten. Und heute geht es besonders um das Thema Dateien und Dateienkomprimierung. Genau, viel Spaß.
Ja, hallo zusammen. Der Vortrag soll jetzt eher halt was Interaktives werden. Vor allem werde ich auch viel zeigen, weil ich denke, jetzt irgendwie Dateiformate aufzulisten und Kompressionsverfahren nebeneinander zu halten, ist jetzt nicht so das spannende Thema. Die Idee zu diesem Vortrag, so vor allem als leichter, einfacher Einstieg war gekommen, als mal wieder in einem der vielen Chats irgendwie Diskussion darüber kam, ob die Größe der Mailingliste angemessen ist oder ob sie nicht größere Anhänge erlauben sollte. Und das hat mir bei mir sofort die Erinnerung an die guten alten Zeiten getriggert, wo ich dachte, Mensch, zu dem Thema hatten wir noch nichts gemacht. Das wäre mal was. Und zwar, bei mir war das so, wie wahrscheinlich bei jedem, der damals ein bisschen mehr mit Computern zu tun hatte, dass es so die Welt war, wie sie eigentlich sein sollte und wie die anderen alle die Computer bedient haben. Und da war irgendwie so ein riesen krasse Lücke dazwischen. Irgendwie für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass ich irgendwie, ich weiß, E-Mail ist ein Medium, die Datei wird zigmal encodiert und kopiert von Server zu Server. Für mich war völlig selbstverständlich, wenn ich eine E-Mail von A nach B schicke, muss der Anhang möglichst klein sein, weil die Systeme dazwischen möglichst wenig belastet werden sollen. Andere hingegen, Foto, zack, schnell losgeschickt, ist die E-Mail doch größer geworden. Und dann ging sie an eine Mailingliste. Ich war damals noch Teil einer Mailingliste, das ist bestimmt 10, 15 Jahre her, die war so, die hatte keine Limitationen, das war aber auch nicht schön, weil diese fetten Anhänge dann wirklich jeder Einzelne erhalten hat, ob er wollte oder nicht, ob er eine langsame oder schnelle Internetverbindung hatte, und damals war auch ein 2-Megabyte-Anhang nicht lustig, also das waren dann so 2,5 bis 3 Megabyte auf der E-Mail und dann, mal ganz einfach gesehen, dass es ewig dauerte, dieses zu verteilen und so weiter und so fort. An diese Zeit wurde ich erinnert und ich dachte, ich teile mal einfach so, was ich so normalerweise tue, um halt Anhänge zu verkleinern, später bei Instant Messengern, um Videos zu verkleinern und so weiter und so fort. Und die Folien dienen jetzt nur der Orientierung. Zum Ersten wollte ich mal gerne auf Fotos eingehen. Und zwar, der Ordner ist ein bisschen voll geworden. Ich wollte einfach mal ein x-beliebiges Foto aufmachen. Und einfach mal schauen, was man hier so sieht. Was jetzt ein bisschen doof ist, ist, dass das Foto eigentlich ein Foto von einem Dokument ist. Da greife ich mir selbst jetzt gerade vor. Aber wir können uns ja mal auf diesen Bereich hier konzentrieren. Fotos einfach schießen und los, das sind dann in meinem Fall bei einer modernen Handykamera schon allein 100 Kilobyte für so ein relativ kleines Foto. Die unkomprimierte Größe sieht man schon, die wäre 21. Was ich in so einem Fall üblicherweise mache, ist halt die im GIMP manuell nachbearbeiten, da komme ich später dazu, weil sich dieser Aufwand bei Fotos meistens nicht lohnt, oder ich benutze tatsächlich ganz, ganz alte Kommandozeilentools. Ich benutze Convert oder auch GM Convert. GM ist das Graphics Magic Projekt, das ist ein Fork von ImageMagick, wo das Convert herkommt. Üblicherweise, ich rufe mal kurz eins meiner Skripte auf, die ich da üblicherweise verwende. Was ich, Ja. Was sich bei mir da ein bisschen bewährt hat, ich zeige einfach mal so eine typische Anwendung in dem Skript, ist so diverse Optionen. Ich nehme halt GeomConvert, weil ich, wie gesagt, damit eher warm geworden bin. Wenn ich mein Foto hernehme und sinnvolle Größen produzieren will, dann fange ich eigentlich als allererstes damit an, das zu orientieren und die Größe, die Auflösung auf irgendein sinnvolles Maß zu begrenzen. Das ist jetzt echt bescheuert, dass ich hier so ein kleines Foto habe. Vielleicht mache ich das nochmal mit einem wirklich großen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist der, dass es so eine lustige Option gibt. Das hat eine Weile gedauert, bis ich auf die überhaupt mal gekommen bin. 1500 mal 1500 ist das Größerzeichen. Und das bedeutet, dass die Dimensionen des Fotos in beide Richtungen auf diese Pixelgröße beschränkt sind. Und tatsächlich ist es so, wie gesagt, ich musste da auch mit der Zeit gehen. Früher waren es halt 1000, jetzt sage ich, na gut, 1500 sind auch noch okay. Aber damit habe ich eigentlich grundsätzlich jedes Foto durchgejagt, was ich irgendwie sinnvoll weiterschicken will. Die nächsten Schritte, da komme ich gleich mal drauf, aber ich will einfach nur einmal dieses Ding hier vorführen. Dann gucken wir uns mal an, wie groß die Datei geworden ist. Allein das hat schon zu einer krassen Zusammenstauchung geführt. Wir gucken das einmal noch mal kurz an zur Sicherheit. Man sieht halt, man kann immer noch irgendwie alles lesen. Was wir jetzt halt bei so einem Skript, was da jetzt ein bisschen blöd gelaufen ist, ist, dass ich die JPEG-Kompression noch nicht drüber gejagt habe. Das liegt aber daran, dass ich normalerweise noch einen weiteren Zwischenschritt nehme, aber den würde ich, komm mal lieber gleich dazu. Wir springen also mal zu dem letzten Punkt Metadaten, weil der bei Fotos halt besonders eklatant ist, da kann ich den auch hier gleich zeigen. Und zwar, was ich üblicherweise in mich mache, ist, ich konvertiere das Foto nicht direkt in das Zielformat, sondern ich packe was dazwischen. Mir ist kein besserer Begriff dafür eingefallen. Ich würde es so eine Art Kondom nennen. In dem Sinne, dass ihr ja die Netzwerkadapter kennt, vielleicht diese USB-Ladenetzteile, von denen man ja auch manchmal gehört hat, dass die Rechner angreifen und deshalb halt ein USB-Kabel nimmt, das bewusst nur die Power-Leitungen durchzieht, sodass es wirklich nur laden kann und keine anderen USB-Kommandos darüber versenden kann. So diese Grundidee habe ich auf Bilddateien übertragen. Wobei man bei USB fairerweise sagen muss, heutzutage funktioniert der Trick nicht mehr, weil die Steuerleitung brauchen, um die Spannung auszuhandeln. Das heißt, ihr habt da nur den ganz, ganz langsamen Lademodus und nicht den Schnelllademodus. Deshalb ist der Trick leider nicht mehr so, funktioniert der nicht mehr so gut. Aber bei Bildern ist es so, dass ich mir ein Dateiformat rausgesucht habe, das möglichst billig ist, und wo einfach keine Metadaten drin sein können, weil das in dem Format einfach nicht vorgesehen ist. Und mein Favorit dafür ist PNM. Jetzt ist die Datei natürlich erstmal größer, aber es liegt auch daran, dass PNM so billig ist, das hat noch nicht mal Kompression. So, da sind wir jetzt schon mal auf 3 Megabyte groß, knapp 4. Und ich zeige das mal kurz an. Mit einem Hexdump wäre es irgendwie schicker gewesen, aber dann erkennt man den Anfang wieder nicht. Der Anfang ist wirklich Plaintext, einfach nur die Bilddimension, da sieht man auch schon, der Cut hat funktioniert, 255 Farben und dann jeweils 3 Werte RGB halt. Das sind jetzt natürlich Sonderzeichen, weil es jeweils einzelne Bytes sind. Es gibt sogar noch eine Variante davon, die macht ASCII. Die ist tatsächlich, also wo die Zahlen hier wirklich als ASCII-Werte drinstehen. Plain TMN heißt es, sorry. Wenn wir das uns hernehmen, dann sehen wir, ich nenne es mal Test 2 PNM. So, dann haben wir das sogar so. Dann ist es wirklich alles Plaintext, keine einzelnen Bytes mehr, sondern jedes Byte ist einfach seine Dezimalzahl. Und so geht es dann halt weiter und so fort. Meine Frage ans Publikum. Wo ist das Problem bei diesem Format? Warum ist das fast perfekt, aber nicht ganz perfekt im Vergleich zu dem Binärformat, was ich gerade gezeigt habe? Ach so, ja. Also die Frage war, ob es noch unkomprimierter ist. Ja, das ist ein Problem, aber jetzt nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich gebe mal einen Hint. Es gibt den Underhanded C-Code Contest. Nicht der, über den ich einen Vortrag gehalten habe, sondern der Underhanded Contest. Der hatte genau das zum Thema in seiner ersten Runde. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Und zwar gab es da ein Verfahren, da war die Aufgabe, aus so einer Grafik einen schwarzen Balken rauszuziehen. Also ein Dokument soll geschwärzt werden und dazu soll aus dem Foto das... Verdammt nochmal, warum? Ach so, er hat es versucht zu rendern. Test 2 PNM. Ja, will ich öffnen. Nein, ich will es nicht sehen. So, und zwar dieser Code, der C-Code war ziemlich banal. Der ist die ganzen Dinger durchgegangen und sobald er in dem Rechteck war, was er schwärzen sollte, hat er einfach jede Ziffer durch eine 0 ersetzt. Völlig banal. Dann ist der Warpwert 0, das Zeug ist schwarz und alles ist schick. Ne? Okay, das Problem, dieses C-Programm hatte kein Buffer-Overflow oder sonst irgendwas. Das war sauberer C-Code und trotzdem hat das zu einem Information Leak geführt, was auch die Aufgabe des Contests war, ein harmloses Programm zu schreiben, das ein Information Leak betreibt, beim Schwärzen eines Bildes. So, um das mal zu zeigen, demonstriere ich das mal kurz, was das Programm gemacht hat. Es hat Ziffer für Ziffer alles auf Null gesetzt. Eine Taste spinnt bei mir, aber zum Glück kann ich ja das auch so aktivieren. So. Fällt euch was auf, wenn ich so einen Bereich ausschwärze? Einige Werte haben 3 Nullen, einige haben 2 Nullen abgekriegt und einige auch nur eine Null abgekriegt, je nachdem, wie der vorige Farbwert war. Das heißt, am Ende gab es, wenn man es geöffnet hat im Bildeditor, hat man nichts gemerkt. Aber wenn man diese Werte sich hernimmt, dann weiß man, okay, da wo die 3 Nullen waren, war offenbar eine hohe Intensität. Da wo die 2 Nullen waren, eher eine niedrige. Und wo nur eine Null war, da war es wahrscheinlich schwarz oder sowas. Und dadurch hat sozusagen, wenn man diese Nullen durch irgendwelche Werte ersetzt, sagen wir mal 255 und 90 und 0 oder so, dann hat man Teile vom Bild rekonstruieren können, so ein Schatten des Originaldokuments, was dann noch durch die Schwärzung durchscheint. So, das nur mal am Rande, was man bei dieser Technik falsch machen kann, wenn man ein Format nimmt, das dann doch mehr Informationen durchlässt, als man eigentlich vorhatte. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollen halt die Metadaten sicher loswerden und deshalb nehme ich lieber das binäre PNM, weil da ist jeder Farbwert nur ein Byte und da kann man auch nichts anderes tun als dieses Byte hat halt nur die Werte von 0 bis 255. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wie auch immer. Das ist dann der erste Schritt. Dann bin ich auch die Metadaten los und ich habe das Bild ordentlich reduziert, in der Auflösung reduziert. Und dann habe ich mir halt den zweiten Teil vorgenommen. Ich zeige nochmal das Skript. Dann habe ich PNM to JPEG genommen, zum Beispiel. Ich könnte auch GM Convert benutzen oder so. PNM to JPEG hat auch eine nette Quality-Option. Die sollte ich nicht verschweigen. Nehmen wir mal Test PNM, Ausgabe Test 3, JPEG. So. Und so. Wir sehen halt, wir sind recht gut dabei und der Witz ist halt, das ist auch so eine Sache, für mich ist eigentlich das Wichtigste bei der Kompression gar nicht so sehr, wie stark der JPEG-Kompressionsfaktor ist, sondern als allererstes, wie niedrig darf die Auflösung sein. Also ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind, aber bei mir war das immer so, egal wie krass ich das JPEG-Level hochgedreht habe, am Ende, wenn ich mit einer niedrigeren Auflösung leben kann, dann ist das Ergebnis besser. Dann kriege ich eine kleinere Datei und eine höhere Qualität. Warum auch immer. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es niedrige Auflösung hat, weniger JPEG-Artefakte sind und das irgendwie für den menschlichen Betrachter angenehmer ist als eine hohe Auflösung mit starken JPEG-Artefakten. Ich weiß es nicht. Wenn wir die Qualität halt auf 90 drehen, dann wird die Datei ein bisschen größer halt und da kann man dann halt ein bisschen rumspielen. Wenn man allerdings tatsächlich diese eine Datei für einen bestimmten Zweck optimieren will, zum Beispiel ich sage, die Test 3 soll genau 100 Kilobyte groß werden oder genau 90 Kilobyte groß werden und da möchte ich das Maximum rausholen, dann empfehle ich doch den Weg über die GUI. In meinem Fall ist es GIMP, mit dem habe ich schon ewig gearbeitet, deshalb nehme ich den hier einfach mal. So, wenn ich so ein Foto in GIMP öffne, nehmen wir mal hier so ein paar kritische Stellen, wo hier ein bisschen was, ja, was passiert. Dann gibt es hier nämlich ein ziemlich cooles Feature, speichern unter Test 5 JPEG. So. Das ist erstmal unspannend, ein stinknormaler Speichern unter Dialog. Was mir halt an dem Tool gefällt, ist, dass ich ein Preview haben kann. Übrigens, das Preview ist auch nötig, damit ihr die Dateigröße, die erwartete Dateigröße seht. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen das Fenster an der blöden Stelle. So. Und das heißt, hier könnt ihr dann eben gucken, wie niedrig könnt ihr runtergehen. Ihr seht schon, gerade bei dem Text hier wird das echt gruselig. Aber gut, ich bin auch schon bei 30 runter. Wenn man ein bisschen höher geht, dann geht das halt. Und wenn man auf die 100 geht, dann selbst dann hat man natürlich Artefakte, weil JPEG in der Form zumindest nicht verlustfrei ist. Aber dann seht ihr auch schon, da sind dann weniger. Das heißt, hier kann man dann sogar optisch recht gut einfach durchsteppen, sich genau die Dateigröße ansehen und sehen, wie das nachher aussieht. Ich schiebe da meistens das Bild an die kritischen Stellen, so, wo irgendwie Kanten und Ecken und Text und sowas sind und gucke dann halt, ob es akzeptabel ist. Also das zum Beispiel ist ein bisschen krass jetzt gerade. Da würde ich dann doch lieber auf die, vielleicht auf 90 gehen oder so. Aber der Punkt ist, am Ende kann man es gut sehen und ich kann das ja nochmal das Prinzip verdeutlichen. Nehmen wir mal an, wir haben hier, eine Rate von 80, was wir eben gerade auch hatten. So, die 80 ist dann halt hier die gleiche, die wir vorher hatten ungefähr. Moment. Test 3 und Test 5, ja, also GIMP hat ein bisschen mehr rausgespuckt als Test 5, als diese Variante, dass daran einfach nicht, dass GIMP selber wieder Metadaten reinschreibt, aber da komme ich gleich zu. Jetzt zeige ich mal einfach den alternativen Weg. Der alternative Weg wäre, dass wir sagen, 1500, 1000 reicht doch. So, kann man bestimmt immer noch lesen. So, jetzt komme ich mit den Testnamen ein bisschen in Probleme. ja, okay, von mir aus. 60, so. Test 60, so, und dann nehmen wir wieder hier eine 80er Qualitätsstufe meinetwegen, oder nee, sogar eine 90er, da sieht man die Artefakte meistens nicht so heftig. So, Test 61. Und wenn wir uns das halt dann das Ergebnis ansehen, dann sehen wir halt, man muss ein bisschen näher ranzoomen natürlich, die Auflösung ist halt geringer. Aber was man halt sieht, ist, dass der Text, okay, weil es ein Foto ist, in dem Fall nicht so gut lesbar ist. Ich demonstriere das gleich an einem anderen Fall. Aber man sieht normalerweise, dass man es trotzdem noch gut lesen kann, auch mit einer Tausender Größe, obwohl man eine höhere Kompressions-, eine bessere JPEG-Qualität eingebaut hat. Ich kann hier sogar auf 100 gehen, glaube ich zumindest. Halt. Die 100er ist die 62, die 90er wird die 61. Und wenn ich dann mir die 60er angucke, okay, der Sprung ist doch ganz schön heftig. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass hier wir eine sehr, sehr kleine Datei kriegen, deutlich kleiner als das, was wir vorher geschafft haben, einfach nur durch die geringere Auflösung. Ich werde jetzt mal, es gibt einen anderen Grund, aus dem das gerade schief gegangen ist, und da werde ich jetzt einfach mal mit dem Thema dahin springen, um das zu demonstrieren. Wir sind jetzt also beim Thema Dokumente. Und zwar, wenn wir den Scan eines Dokumentes öffnen, haben wir, da hatte ich das Problem zumindest, dass mein Scanner ein bisschen zu gut war und ein bisschen zu gutes Ergebnis produziert hat, als dass ich das hier für gut demonstrieren könnte, das Aufsäubern. Deshalb gehen wir erstmal auf das Foto zurück und ich zeige mal, was ich mit einem Foto mache, mit einem Dokument mache, dass ich das fotografiert wurde oder das durch einen eher schlechteren oder älteren Scanner gejagt wurde. Hier ist es so, dass wir als allererstes auch nicht anfangen, das Bild stark zu komprimieren, sondern einfach den Ausschnitt festlegen. Das mag banal klingen, aber wenn man das vergisst, hat man einen Haufen Müll in der Datei, den man gar nicht haben will. So ein bisschen zurechtschneiden, so. Dann haben wir unser super wichtiges Dokument. Und das Zweite, was ich mache, ist das Hintergrundrauschen entfernen. Das bringt dann nachher in der Kompression enorm. Man kann eine normale Gamma-Korrektur nehmen. Ich persönlich bevorzuge das Level-Korrektur-Tool von GIMP, weil man, ich sag mal, die Gamma-Korrektur mal ganz, ganz einfach gesagt, entspricht ungefähr dem hier, ja, der Bewegung des mittleren Balkens, also sozusagen wie die Farben auf die neuen Farben gemappt werden. Was ich allerdings eigentlich möchte, ist, ich möchte alle Grautöne bis zu einem bestimmten Level wirklich abschneiden. Das kann ich hier mit dem unteren Balken machen. Dann sieht man sehr schön, dass zunächst einmal das Hintergrundblatt einfach mal weißer wird, statt diesem komischen Grauton, den da meine Handykamera produziert hat, oder besser gesagt das Licht hier. Wenn man aber noch weiter geht, dann sieht man, dass sogar die Strukturen von dem Papier verschwinden. Also wenn ihr zum Beispiel hier auf diesen Bereich achtet, dann verschwinden solche Strukturen von dem Papier. Und hier oben, dieses Histogramm ist super, weil meistens muss ich gar nicht das Dokument gucken, sondern guck einfach, wo ist der große Blob im Histogramm und an der Stelle davor, da cutte ich halt ungefähr. So, was jetzt allerdings als Seiteneffekt passiert, ist, dass die schwarzen Bereiche recht hell werden, weil der Rest halt vom Farbbereich hier zusammengestaucht ist. Das kann man zwar auf die Radiate-Methode machen, dann hat man im Wesentlichen irgendwann so einen richtigen Schwarz-Weiß-Schnitt. Das liest sich aber schlecht, sieht irgendwie am Ende blöd aus. Was ich persönlich bevorzuge, ist, einfach einen sanften Übergang hinzukriegen. Also wieder Gamma-Korrektur letzten Endes. Mit diesen beiden Aufarbeitungsschritten, okay, das ist ja ganz gut, dass es, dass wir hier gerade noch einen realistischen Fall haben. Tatsächlich ist es, das mache ich wirklich, also das ist jetzt gut, dass der Fall aufgetreten ist. Ich hatte es ganz vergessen, dass das immer mal wieder passiert. Mit so ein bisschen groben Werkzeugen kann man da nochmal rangehen. Oder das Bild da direkt abschneiden, kann man auch machen. Aber wenn man es nachher in dem richtigen Format haben will, das ist häufiger so, dann ist so ein weißer Bereich besser und komprimiert sich ja eh gut weg. Das heißt, wenn ich mir so ein Dokument vornehme und diese beiden Vorverarbeitungen habe, dann habe ich es nachher in der Kompression relativ leicht. Jetzt machen wir mal Test 70. Jetzt ist es so, im GIMP ist es so, dass man halt hier einfach die Metadaten beim Speichern schon wegklicken kann. Farbprofil, gut, für so ein Dokument ein bisschen übertrieben, für ein Foto eher noch sinnvoll. Bei den Optimierungen kann man rumspielen, bringt aber nicht so viel. Man könnte denken, dass diese Progressive-Entwicklung Speicher spart, ist aber auch nicht wirklich der Fall. Also letzten Endes klickt man hier die Haken weg und das, was einen wirklich interessiert, passiert dann hier oben. Huch. Passiert dann hier oben, während man die finale Qualitätsstufe aussucht. Huch. Und was ihr hier seht, ist, dass wir hier schon in der Originalauflösung in der Qualitätsstufe 80 sehr, sehr, sehr weit runterkommen. Und da habe ich die anderen Tricks, die ich vorher gezeigt habe, noch gar nicht angewendet. So, das war das, was ich zum Thema Dokumente loswerden wollte. Tatsächlich ist es so, wenn ich den Scanner hernehme, das, was mir der Scanner geliefert hat, das ist schon ziemlich gut. Da war es dann so, da hätte ich euch das mit dem Histogramm nicht zeigen können, aber ich zeige euch mal trotzdem, wie das hier aussieht. Hier ist das Histogramm halt so, dass der hier nur so einen ganz kleinen Spike am Anfang produziert hat. Der Rest ist so wenig, da muss man wirklich mit dem Auge hingucken, um das wegzukriegen. Aber im Wesentlichen würde ich das hier mit den gleichen Techniken machen. So. Das ist das, was, ja. Und das Dokument ist natürlich dann nochmal um Klassen besser, klar. Also Scanner hat nun mal optimale Lichtverhältnisse, damit ist es sowieso ein unfairer Vorteil gegenüber Fotos. Wenn wir da uns die Dateigrößen ansehen, mal ohne Metadaten, bitteschön, und den ganzen Kram. Willst du mich rollen? Ah, okay. Unfairer Vergleich, sorry. Die Datei ist jetzt extrem groß gewesen, aber das lag vor allem auch daran, dass der Scanner einfach eine höhere Auflösung hat als meine Kamera. Das heißt, da habe ich gerade meinen eigenen Rat nicht befolgt und das Bild nicht verkleinert. So, aber auch hier, wir waren jetzt irgendwie bei 300k in der JPEG-Kompression. Wenn wir jetzt hier wieder sagen, naja, hier irgendwie so eine hohe Auflösung, wozu? So, dann können wir das wieder schön reduzieren. Innerhalb von GIMP gibt es halt das Scale-Image, was ich dafür gern benutze. Im Prinzip ist es aber das Gleiche, was ich schon vorher gezeigt habe. Ich gehe mal hier auf 1500 runter, den Rest passt er sich an. Zack, so. Und wenn wir jetzt mal einen fairen Vergleich haben und uns einfach mal die Dateigrößen ansehen, dann sehen wir Test 80, weg, weg, her damit. Dass wir schon bei 90, bei Qualitätsstufe 90 sehr niedrig sind und bei Qualitätsstufe 80 noch weiter runterkommen. Also auch hier sehen wir, wir sind wieder in diesem sehr, sehr niedrigen Bereich, ohne wirklich was verloren zu haben. So, wenn ich das Bild hier nach vollen Auflösung zeige, na, kommt schon, ist das immer noch perfekt zu lesen. So, genau. Das ist im Wesentlichen das, was ich zu dem Thema sagen wollte. Ich gucke noch mal, ob irgendwas in dem Skript drin ist. Aber ich glaube, im Wesentlichen habe ich diese GIMP-Schritte, die ich üblicherweise von Hand nehme, auch einfach dann ins Skript gegossen. Also das Skript bildet im Prinzip, ich habe die Sachen halt von Hand mir zusammenklamüsert, was will ich haben, was will ich machen. Nur dieses Level-Abschneiden, diese Farbwertekorrektur, was ich gezeigt habe mit den Histogrammen und so, da braucht man immer noch so ein bisschen menschliches Fingerspitzengefühl. Das habe ich noch nicht geschafft zu optimieren oder zu automatisieren. So, aber das sind alles halt sehr einfache, banale Techniken. Die habe ich jetzt über die Jahre immer ein bisschen verfeinert, aber im Wesentlichen sind es ganz einfache Sachen, die eigentlich jeder hinkriegt. Und selbst innerhalb von GIMP, die Tools, die ich verwendet habe, sind jetzt nicht besonders heftig. Vielleicht, mal gucken, bevor ich zu den Videos komme, vielleicht noch eine kleine etwas advanced Sache. Also ich meine, GIMP-Freaks werden mich da auslachen, aber ich finde das, ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, wenn mit einem Dokument was schiefgegangen ist. Und zwar, was ist, wenn eure ursprüngliche Auflösung zu klein ist und ihr die Qualität vergrößern wollt? Enhance, genau. Aber Enhance alleine hat es oft nicht gebracht. Ich zeige mal kurz, was ich meine. Ich reduziere das mal. Ein bisschen weiter, sagen wir mal auf 1000. So, zack, zack. So, jetzt ist es schon ein bisschen verschwommen hier alles. Ja, okay. Aber immer noch lesbar. Aber nehmen wir mal an, das ist das Original und ihr wollt das vielleicht wieder, das ist meistens mein Use Case, doch wieder ausdrucken. Dann ist es richtig kacke. So eine schlechte Auflösung auf dem Bildschirm, das toleriert jeder irgendwie. Gerade wenn er sich vielleicht eh nur auf dem Handy anguckt oder so. Aber ausdrucken, so ein Ausdruck, das sieht richtig schlecht aus. So, was man machen kann, ist genau Enhance. Unter den Enhance-Filtern gibt es meinen persönlichen Lieblingsfilter, Unsharp Mask. Den Filter kannte ich schon, bevor ich GIMP kannte. Das ist so einer der besten zum Thema Aufbereitung überhaupt. Wo ist so, was man hier jetzt nicht, also jetzt hier einigermaßen sieht, ist, dass das Bild ein bisschen schärfer wird. Und da kommen wir ungefähr zu so einem Resultat, nur um das einmal zu zeigen, aber eben in dieser Auflösung. Was ich hingegen lieber mache, ist, ich skaliere das Ding wieder hoch. Ich übertreibe es mal ein bisschen, um den Effekt besser sichtbar zu machen. So, jetzt sieht es natürlich erst recht verschwommen aus. Wenn der Text zudem noch sehr dünn ist, das ist hier gerade nicht der Fall, aber einfach mal nur für den Fall der Fälle, blöre ich das sogar noch mal extra hoch. Das heißt, ich mache da nochmal ein Blur drauf. Ich übertreibe es jetzt mal absichtlich, ja, nur um das Prinzip zu zeigen. In dem konkreten Dokument ist es nicht nötig. Das ist ganz schön krass. So, und dann das Unsharp-Mask rüber. Also, das ist vielleicht ein bisschen counterintuitiv, sozusagen zwei Dinge zu machen, die eigentlich das Gegenteil voneinander bewirken. Aber ich zeige mal kurz den der Radius ist zu hoch. Ich muss die Stärke. So. So. Wie gesagt, in dem Fall war das unnötig, aber selbst dafür, dass es so stark geblurrt wurde, hat er halt am Ende ein ziemlich gutes Ergebnis wieder daraus hervorgekriegt. In unserem konkreten Fall braucht man diesen extra Blur nicht, aber wenn die Farbwerte zu niedrig sind, ist das manchmal der einzige Weg, um das halbwegs lesbar zu machen. Wie gesagt, der Hintergrund sind halt Sachen, die per se schon recht schlecht lesbar waren und jetzt hierdurch wenigstens überhaupt einigermaßen lesbar werden. Wenn wir diesen Case nehmen, da ist das extra Blur nicht notwendig, da würde ich einfach nur ein Unsharp-Mask drüber legen. Das wäre dann das hier. Und dann habe ich im Gegensatz zu vorher immer noch den Vorteil, dass das Ding am Ende eine höhere Auflösung hat und besser lesbar ist. So, das ist sozusagen von unten nach oben der umgekehrte Weg. Den wollte ich ja einfach mal anbringen, weil das so gehört halt auch dazu. Manchmal hat man halt viel zu hohe Qualität, aber manchmal eben auch echt fragwürdige Qualität. So, ja, dann bin ich eigentlich mit den Dokumenten soweit durch. Gibt es dazu noch Verständnisfragen oder noch Anmerkungen? Oder jemand, der mir sagt, ja, ich mache das völlig anders, so, was soll der Quatsch hier? Das geht viel besser so und so. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal weiter zu dem Thema Videos. So. Da muss ich mal ganz kurz, ganz kurz was raussuchen. Das habe ich vergessen, mir in Ordner zu kopieren. Bild kommt gleich wieder. Ich hoffe, der Beamer steckt bis dahin nicht aus. Ach nee, ich kann es ja so machen. Ja.
Genau. Und zwar, um Metadaten zu entfernen, gibt es ja auch die Möglichkeit, mit Convert-Strip zu benutzen.
Ah, cool.
Ja.
Okay, die kannte ich noch gar nicht. Convert-Strip.
Ja.
Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Ich frage mich, ob GeomConvert das auch hat, aber ich denke mal schon, die sollten da recht gleich auf mit den Features sein. Danke für den Hinweis. Den kannte ich noch nicht. Dann nehmen wir mal. Ja, nehmen wir das. Oh ja, das ist schön. Das ist schön. So, und so. Okay. Gut, sorry dafür. Na, das Bild sollte gleich kommen. Also, ich habe mir jetzt mal zwei Videos hergeholt. Hier gibt es nur ein Tool der Wahl eigentlich, FFmpeg. Oder eine Zeit lang noch AVConf. Aber das war am Ende auch nur ein Fork von FFmpeg. Mit dem man solche Sachen rankriegt. Um mal den Kontext zu bringen, ich mache mal kurz. Hier habe ich schon das Resultat vorgenommen für den Fall, dass es hier on the fly zu lange dauern sollte. Also, der Use Case in dem Fall ist Trainings- oder Turniervideos, so von der Tanzgruppe, in der ich halt drin bin, von der Formation. Und wir fertigen halt diese Videos an und die Kamera, die sich auch bewährt hat, liefert leider so richtig fette Dinger zurück. 1,2 Gigabyte für irgendwie einen 6-Minuten-Durchgang einer Choreografie. FFmpeg-i sagt uns auch, was da drin steckt. Sieht soweit erstmal alles harmlos aus. Interessant ist hier die Bitrate, die halt irgendwie jenseits von Gut und Böse ist. Zumindest für den Zweck. Wie gesagt, 6,5 Minuten sind es gerade mal. Betreten und Verlassen der Tanzfläche ist noch mit drin, deshalb sind es mehr als 6 Minuten. Wie auch immer. Video, das hat halt, wir haben halt eine Kamera, die Auflösung ist zu hoch und die Kompressionsrate ist zu niedrig. Ich archiviere mir die Originale trotzdem für den Fall der Fälle oder um es mir auf dem Computerbildschirm anzusehen. Aber was wir eigentlich machen ist, wir schicken die Sachen dann intern herum. Für den Messenger, ich sag mal, typische Videos, also wenn es über 60 Megabyte groß ist, dann werden sie entweder abgelehnt oder zwangsreduziert und dann meistens auf eine Weise, die man nicht mag. So, was hat man hier für Möglichkeiten zu reduzieren? Einmal Klassiker wie bei einem Dokument, klar, hier Auflösung reduzieren kann man und man kann sicherlich auch an der Audioqualität schrauben. Das ist eine Sache, auf die ich auf jeden Fall hinaus wollte. Je nachdem, um was für ein Video es sich handelt, will man das vielleicht nicht oder möchte man da Prioritäten setzen. Man möchte zum Beispiel sagen, das ist ein Vortrag, das Audio ist das Wichtigste. So. Und wenn die Folien mal ein bisschen verschwommen sind, who cares? Oder man sagt irgendwie, das ist irgendwie so ein blödes Video, da ist nur Hintergrundmusik da. Die hat überhaupt nichts mit dem Inhalt des Videos zu tun. Was soll das? Dann würde man halt sagen, naja, Audio niedrige Qualität oder am besten gleich rauswerfen, wenn es eh nur Schmuck ist und sich nur auf den Videostream konzentrieren. Und all diese Sachen gehen halt mit FFmpeg relativ gut. Ich werde mal kurz zeigen, was ich hier an der Stelle gemacht habe. Info. Video. Ups. So. Na. Sorry, ich hätte das Kommando mal erstmal raussortieren sollen. So, jetzt. Also, was man hier halt sieht, ist Input-File, Video. Klar. Output-File, Audio. Und das ist eine extrem billige Maßnahme, die aber für diesen Fall schon Wunder wirkt. Der einzige Filter, also das ist halt der Input, hier ist der Output, einmal den Output als MP4 festlegen, das bewirkt schon eine Menge und dann einfach nur die Videobitrate ändern und zwar auf 1024K. Früher waren in FFmpeg, da habe ich sonst was für komplizierte Aktionen gemacht, aber das hat für diesen Zweck eigentlich das meiste gebracht. Das heißt, Auflösung so gelassen, wie sie ist, weil die zumindest auf den moderneren Geräten okay war und die Handys die jetzt auch mittlerweile abkönnen und dafür einfach FFmpeg gesagt, hey, kümmere dich mal selbst darum, dass die Kompressionsrate in diesem Level, in diesem Limit bleibt. Da muss man natürlich noch ein bisschen hochrechnen, 1024K, was bedeutet das dann auf 6 Minuten hochgerechnet, aber das sind eben diese knapp 60 Megabytes. Das heißt, was ich hier leider nicht, Entschuldigung, nicht direkt festlegen konnte, war die endgültige Dateigröße, das leider nicht. Aber da die immer ungefähr gleich lang sind, ging das.
Also für die Info nochmal, Graphics Magic kann die Strip-Funktion, habe ich mal nachgeschaut. Aber mal abgesehen davon, bei Sportvideos natürlich unangebracht, aber vielleicht bei Vortragsvideos kann man die Framerate noch verändern. Also, ja? Falls das dann noch eine Option ist, weil wenn man da auf 25 FPS runtergeht, reicht das immer noch. Und es halbiert ja quasi auch die Dateigröße dann.
Ganz genau. Sehr gute Hinweise. Noch?
Nee.
Ja, in diesem konkreten Fall ist es tatsächlich so, dass wir immer wieder anhalten und vorspüren und so. Das heißt, da bringt es nichts. Aber einfach, um nur in die Gruppe reinzuwerfen, reicht es völlig aus. Hier sieht man halt so einen Auflauf. Hier hinten sieht man auch noch die Geschwindigkeit. Hier habe ich noch die Geschwindigkeit, also die wievielfache Originalgeschwindigkeit das am Ende wird. Von der Kompression. Das heißt, so ein 6-Minuten-Video wird jetzt nur irgendwie 2 bis 3 Minuten dauern. Aber die müssen wir jetzt nicht abwarten. Wie gesagt, die Dateigröße am Ende ist dann diese. Also die hier. Die hier hatte ich abgebrochen. Das heißt, das ist sozusagen wirklich ein super einfaches Mittel, wenn man diesen Wert justiert richtig oder ausrechnet. Und ich fasse das Audio hier gar nicht richtig an. Was man auch noch machen kann, ist Audio Codec Copy. Dann würde man sogar sicherstellen, dass der Audio-Stream 1:1 rüber kopiert wird. Das ist, wenn das Audio besonders wichtig ist. Dasselbe auch mit V-Codec Copy. Das dazu. Und was wollte ich noch zeigen? Genau. Das ist jetzt so, ich sag mal, der Basic Use Case. Ich habe hier aber auch, wie bei dem anderen, einen Advanced Use Case. Und zwar Videoaufbereitung für Boss. So, das ist ein Moment. Hier muss ich gestehen, das waren so viele FFmpeg-Optionen, die habe ich mir nicht alle von Hand rausgesucht, aber ich habe sie ins Skript gegossen. Das ist nämlich das Coole daran. Ich habe hier mit KDN Live gearbeitet, ein paar Optionen zusammengeklickt und dann geguckt, welches FFmpeg-Kommando spuckt es nachher raus. Also genauer gesagt das Meld, was davon aufgerufen wird, wessen FFmpeg-Aufruf hat das. Ich habe einfach mal Prozessliste nachgeguckt. Und welche Optionen wurden am FFmpeg geliefert? Weil unter der Haube ist es am Ende doch nur ein FFmpeg. So, und die habe ich mir dann halt rausgezogen. Deshalb will ich hier gar nicht auf jedes einzelne eingehen, weil wie gesagt, ich habe das in eine GUI zusammengesteckt. Nur vielleicht so ein paar Highlights, was an dieser Stufe hier so interessant war. Unter anderem hatten wir hier die Max-Rate, okay. Also im Wesentlichen, der Use Case davon ist, es soll auf eine DVD gebrannt werden. Warum soll es auf eine DVD gebrannt werden? Naja, weil nach dem Turnier die Mannschaft am Ende mit dem Bus vom Turnier nach Hause fährt. Videoanalyse des finalen Durchgangs ist nicht möglich, weil danach die Siegerehrung gleich kommt. Außerdem, wozu? Man nimmt die Durchgänge davor, die analysiert man, um beim nächsten noch was besser zu machen. Der Finaldurchgang, naja, da hat man keinen weiteren Versuch mehr. Dann ist halt die Platzierung da und dann fährt man nach Hause. Bei uns hat sich deshalb ist so üblich, dass wir dann auf dem Rückweg auf der Busrückfahrt das Video schauen. Die Reisebusse allerdings, die haben etwas verärgerte Technik. Die haben zwar manchmal auch USB-Stick-Anschluss und sonst was, aber ich habe es nicht zum Laufen gekriegt. Das Einzige, was über die ganzen Jahre hinweg immer konstant funktioniert hat, war eine DVD zu brennen und die in den Bus vorne reinzuschieben. Das ist jetzt nicht das DVD-Brenn-Tool, sondern jetzt nur die VOB-Datei, aber wenn man die hat, dann ist der Rest ein Kinderspiel, daraus eine DVD zu brennen. Das ist der finale Ding. Und das Problem ist, dass das Video, so wie es war, überhaupt nicht für eine DVD geeignet war. Auch nicht, wenn man es naiv für eine DVD übersetzt. Weil die Bildschirme im Bus irgendwie 4:3 waren, aber das Video nach dem Skalieren irgendwie auf 3:4 gekommen ist. Das heißt, wenn man es naiv gemacht hat, ich habe wirklich mehrere Debugging-Durchläufe durch das Bussystem, also durch, nicht das Bussystem, sondern das Videosystem des Busses sozusagen durch, bis ich das dann hatte. Irgendwie musste ich aus einem bei einem 3:4 ihm sagen, es ist aber 4:3, um es dann wieder nach 3:4 zu konvertieren. Es ist, aber egal, am Ende war wenigstens die Aspect Ratio vernünftig und man konnte sich das alles ansehen auf dem Bildschirm. Ja, und das ist sozusagen ja, der komplexeste FFmpeg-Aufruf, den ich jemals für eine praktische Anwendung gebraucht habe. Einfach nur für diesen ja, ziemlich absurden Use Case, der aber nun mal bestand und sich jetzt wirklich seit vielen Jahren auch bewährt hat. So, einmal geskriptet und dann ist es nur noch ja, schnell brennen, in den Bus reinstecken, gut ist, Problem gelöst. Jo, das war jetzt mal mein Ausflug, mein Exkurs in die etwas komplexeren Videosachen, aber wie gesagt, die einfachen Sachen sind wirklich nur FFmpeg an den richtigen Parametern schrauben und ungefähr verstehen, was man tut. Und wie gesagt, die Prioritäten richtig setzen, Video, Audio. Viel mehr steckt da eigentlich auch nicht hinter. So. Ja, ich denke, damit bin ich dann durch mit dem, was ich euch zeigen wollte oder mit euch teilen wollte. Wie gesagt, von eher banalen Sachen bis hin zu komplexeren oder auch nicht trivialen Sachen. Bunter Mix, aber alles nur aus meiner eigenen Perspektive, was ich praktisch bisher gebraucht habe. Ja, gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen vielleicht zum Thema Video? Oder habt ihr mal irgendwelche komplexen FFmpeg-Sachen wirklich zusammenstricken müssen für so einen scheinbar banalen Use Case? Ja, das würde mich mal interessieren. Magst du es teilen? Nein, um Gottes Willen, der Use Case würde mich interessieren. Oder was an den Kommandos dann, was die so komplex gemacht hat?
Das, was so komplex war an diesem Projekt, war, dass ich eine ältere Digitalkamera hatte, habe damit so ein Raspberry Pi halt mit einem Raspberry Pi verbunden gelötet, sodass dann halt der Auslöser gemacht wurde. Und dann hatte ich nach ein paar Stunden halt so 20.000 Einzelfotos und habe daraus versucht, so einen Zeitraffer Video zu basteln. Ah. Ja, ich habe so lange Fotos gemacht, bis der Sicherheitsdienst in der Uni kam und meinte, was machen sie denn da? aber war lustig. Hat geklappt.
Okay.
Mit FFmpeg dann.
Ja.
Aber ich hatte ich dann ein Video.
Okay. Da fällt mir auch eine Story zu ein, aber erstmal der nächste.
Bei mir ist so ein täglicher Anwendungsfall, dass ich auch Fotos verkleinere und ich nutze seit mehr als einem Jahrzehnt ein Tool, das heißt J-Hat.
Okay.
Und das hat eine Option Pure JPEG und das haut erstmal die ganzen Metadaten weg.
Ist das ein Unix-Tool?
Ja, es läuft auf Linux, ja.
J-Hat. Okay.
Ansonsten benutze ich für dieses Einschränken der Gesamtgröße ein Tool, das heißt Mocrify. Und das hat dann auch so eine Option, irgendwie 1500 mal 1500 oder was auch immer man da will. Das ist auch ganz, ja.
Ah, das habe ich sogar drauf.
Genau.
Hä? Ah, daher kommt mir das bekannt.
Ja, ich okay. glaube, ja. OptiPNG für PNGs.
Ist das nicht das gleiche wie Convert, nur dass die Zieldatei identisch mit der Quelldatei ist oder verwechsel ich da was?
Das weiß ich nicht.
Okay. Ah ja, okay.
Genau, und letzte Anmerkung noch. Wenn man jetzt total viel rausholen will, könnte ich mir noch vorstellen, dass man über den Farbraum auch Dateigröße sparen kann, wenn man sagt, das ist halt ein sehr gesättigtes Bild und man braucht das nicht, dann kann man darüber wahrscheinlich auch eine
Ja, danke für Reduktion den Hinweis. Das habe ich komplett verpeilt zu erwähnen. Bei Dokumenten natürlich geht auf Grayscale. Wenn ihr es ganz krass wollt, macht schwarz-weiß, aber wie gesagt, dann habt ihr diesen Cut-off, den ich euch gezeigt hatte, aber sobald ihr das RGB irgendwie in den sinnvollen, also das Hintergrundrauschen weggestrichen habt und so weiter, Umstieg auf Grayscale bringt auch nochmal eine ganze Menge. Live? Okay, gut. Gerne. So, nehmen wir mal unseren und sagen, ja, welchen Patienten nehmen wir? Nehmen wir den 80er? Nee, den 60er, der. Ja, nehmen wir mal den hier, ne? Der ist eine Herausforderung. So. Dann können wir ja einmal nochmal den Prozess durchgehen hier. Mir fehlt gerade die Vergleichsgröße. Ich nehme den 62er. So, sorry. So. Genau. Nehmen wir mal den hier. Das stimmt, mal abgesehen davon, dass man den Rest auch wegschneiden kann, aber jetzt einfach mal nur, was die Änderung des Farbraums bringt. Wenn man es präsentiert, ist man plötzlich blind, ja. Genau. So. Ach, jetzt hätte ich mir merken müssen, welche das war. Aber wir können ja uns einfach mal angucken. Wir hatten ja immer die 80. So niedrig waren wir das bisher noch nie. Und 90 ebenfalls. Also wir sind jetzt hier bei 60 beziehungsweise ja, 90 Kilo. 80? Bei 38 beziehungsweise 60 Kilobytes. Das ist nochmal eine enorme Verkleinerung, ja. Vielen Dank. Ja, natürlich. Vollkommen vergessen. Okay. Zu der Zeitraffer-Story. Ich hatte so einen Use-Case tatsächlich auch. Und zwar hat mein Kind, sollte diese Zeitraffer-Funktion seines Handys ausprobieren, denn ein Handyvideo von einer wachsenden Pflanze. Und hat das irgendwie nicht hingekriegt. Und ich habe dann im Nachhinein nur gesehen, verdammt nochmal, die Speicherkarte ist voll, als ich ein Backup machen wollte. 32 Gigabyte, was hast du da irgendwie aufgenommen? Und dann hat sich rausgestellt, naja, es war halt ein echtes Video. Und der Ärmste konnte damit gar nichts anfangen. Der hat sich das angeguckt und dachte, naja gut, da sieht man ja gar nichts. Hätte das fast gelöscht. Und dann auch irgendwie FFmpeg ordentlich zusammenfassen. Es waren sogar mehrere Videos. Ordentlich zusammenfassen und dann ist ein sehr kompaktes, kurzes, irgendwie 2,5 Minuten Video rausgekommen, wo man richtig schön die Pflanzen wachsen sieht. So richtig, richtig toll geworden. Und dann konnte ich mit gutem Gewissen diese 32 Gigabyte auch weglöschen. Ja. Okay. Ja, wenn es dann keine weiteren Anmerkungen oder Storys gibt zum Teilen, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.